Ja, Börsentalk Nummer 44. Ich freue mich, meinen neuen Co-Host zu begrüßen. Hallo Nina.
Hallo Michael. Ja, ich darf mich einmal vorstellen. Mein Name ist Nina Wolf. Ich bin im Marketing-Team bei Just Trade und das schon seit Ende 2021, also auch schon ein bisschen dabei. Und vor allem auch von Anfang an mit beim Podcast. Nur hat man mich vielleicht nicht ganz so sehr gemerkt, Michael, denn ich war ja meistens hinter den Kulissen. Aber man hört meine Stimme dann doch ab und zu, weil ich bin im Intro zu hören tatsächlich.
Ja, also echt super. Freue mich, dass wir jetzt gemeinsam den Podcast machen. Zumal wir ja auch immer uns freuen, wenn mehr Frauen sich Richtung Kapitalmarkt öffnen und auch da vielleicht entdecken, dass die Aktien- oder ETF-Anlage für sie was ist. Insofern, ja, mal gucken. Also ich freue mich, dass du dabei bist. Und wir haben ja heute auch schon wieder total spannende Gäste. Zum einen ja den Jörg Schirmacher, den Geschäftsführer von Plato, aber eben auch Klaus Brune, der ist Ressortleiter Börse bei Plato. Und wir besprechen mit Ihnen einmal die globalen Herausforderungen 2025. Ich glaube, wenn man sich so die Märkte global, USA, Europa oder auch dann natürlich Deutschland anschaut, da gibt es einiges zu besprechen. Und dann hat am Ende der Klaus ja auch noch eine Aktie mitgebracht. Die haben ja so Prognosen für das Jahr 2025 von 25 Aktien gemacht. Dann hat er eine mal mitgebracht. Also ich glaube, es ist sehr spannend. Ja, einfach mal reinhören.
Hallo und herzlich willkommen beim Börsentalk, der Just Trade Podcast. Dein Podcast für mehr Hintergrundwissen zum Thema Börse und Online-Broker. Es begrüßen dich deine Hosts Michael B. Bushaus und Nina Wolf. Bevor es gleich losgeht, hier noch ein kurzer Disclaimer. Die bereitgestellten Inhalte in diesem Podcast dienen nur der Information, stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar und sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Kryptowerten zu verstehen.
Ja, hallo Jörg, hallo Klaus.
Ja, moin Michael, moin Nina. Ich glaube, ein frohes neues Jahr kann man nicht mehr wünschen. Dafür ist es schon, ist das Jahr auch schon etwas fortgeschritten. Aber freue mich sehr wieder mit Plato Börse dabei zu sein und möchte ganz herzlich meinen Kollegen Klaus auch begrüßen. Für dich ist es, glaube ich, für dich ist es das erste Mal hier beim Just Trade Podcast.
Premiere, jawohl. Ja, hallo, ich grüße euch miteinander. Ich freue mich auch dabei zu sein. Frohes neues Jahr kann man immer wünschen. Es kann einfach immer nur besser werden. Vielen Dank.
Ja, steigen wir doch direkt mal ein. Ne? Ich glaube, wir haben in 2025 wirklich globale Herausforderungen. Und die Frage ist natürlich, die sich dann auch Anleger stellen, welche Risiken und welche Chancen gibt's? Jörg, welche globalen Trends und Herausforderungen prägen denn das Jahr 2025? Was siehst du da?
Also da gibt es natürlich zahlreiche, klar, und die sind auch, die beginnen auch nicht am Jahresanfang und enden am Jahresende. Die sind natürlich fortlaufend, manchmal kommen neue hinzu. Ich glaube, um mal so die wichtigsten vier Herausforderungen in diesem Jahr mal zu benennen, liegt man nicht falsch, wenn man da die geopolitischen Krisen erwähnt, die wir haben. Natürlich Wirtschaftswachstum und Staatsverschuldung, gerade letzteres, ein großes Thema. Und ich glaube auch ein Thema, das in den nächsten Jahren noch deutlich wichtiger werden wird. Stichwort Staatsverschuldung in den USA zum Beispiel. Dann natürlich die divergierende Zinspolitik und Inflationsentwicklung hier in Europa und in den USA. Und natürlich auch nicht zuletzt aufgrund der neuen US-Regierung unter Trump das Thema Deglobalisierung, Protektionismus. Das sind, glaube ich, vier große Herausforderungen, die das Jahr sehr spannend machen werden dürften.
Da wird auch einiges noch, auch jetzt noch weiter bleiben. Gerade im Nahen Osten sind wir noch nicht so sicher, wie es da weitergeht. Taiwan wird bis 2025 eine sehr spannende Frage sein. Beim globalen Wachstum werden wir sicherlich ein bisschen was zu sagen. Müssten wir von einer gewissen Abschwächung ausgehen. Sehr interessant für mich und für den Markt ist, glaube ich, die Zinspolitik. Da könnte es zumindest zu einem unterschiedlichen Tempo kommen, diesseits und jenseits des Atlantiks. Vielleicht sogar zu einer divergierenden Entwicklung. Darüber wird in ersten Stellen schon spekuliert an den Märkten. Ja, und die Handelseinschränkungen, da müssen wir uns mal auf Trump 2.0 einstellen, mal sehen, was das in der Realität bringt.
Ja, und wenn ich jetzt, wie gesagt, die Anlegerbrille auf habe, welche Strategien kann man denn da verfolgen? Also soll ich mich jetzt ganz verabschieden? Soll ich Kopf in Sand? Ist natürlich alles keine Strategie. Also habt ihr da irgendwelche Ideen, was man als Anleger da angesichts dieser Unsicherheit machen kann?
Also ich glaube, wenn man alles im letzten Jahr in Gold gesetzt hätte, dann hätte man den S&P 500 outperformed. Gold hat 30% zugelegt und das wird natürlich sehr stark getrieben von Unsicherheiten. Ja, ich glaube, dass Gold ist auch nicht unser Fokus in der Platebörse wohlgemerkt. Also wir schauen natürlich auf Aktien und wir finden auch Aktien als wirklich reale Beteiligung an einem Unternehmen als das attraktivste Instrument langfristig für positive Renditen. Aber Gold wird spannend werden in diesem Jahr, einfach weil wir einen sehr, sehr starken US-Dollar haben. Und das dürfte sicherlich das Preispotenzial etwas dämpfen. Und wir haben einen real positiven Zins momentan. Das wird spannend sein, wie sich das entwickelt. Aber eigentlich zwei Punkte, die jetzt momentan gegen Gold sprechen. Aber ja, also im letzten Jahr waren es US-Aktien, war es Gold, die extrem gut performt haben. Ich glaube, jetzt pauschal zu sagen, wie man auf solche Herausforderungen reagieren kann, das hängt ein bisschen ab von der Risikofähigkeit. Also was kann man sich denn überhaupt leisten, an Buchverlusten zu stemmen? Und kann man auch gut schlafen, wenn eine Aktie mal 30% oder 40% verliert? Wir sind absolute Fans von Aktien und da sehen wir aktuell eher die Chancen in Europa aufgrund der großen Bewertungsunterschiede zwischen den USA und unserem Kontinent. Dazu gleich wahrscheinlich etwas mehr. Ja, um die Frage zu beantworten, ich glaube, viele Anleiheklassen sind interessant, aber allen voran sicherlich das Thema Aktie. Es kommt nur darauf an, zu welchem Preis.
Zum Gold vielleicht noch ein Hinweis. Einer der Treiber des Goldpreises ist nicht nur diese Unsicherheit und geopolitische Entwicklung und Inflation etc. pp. Es ist auch eine sehr hohe Nachfrage von Seiten der Zentralbanken, die sich da auch ein bisschen auf eine Zeit einstellen, in der der Dollar eben nicht mehr das uneingenommene Wertgut schlechthin ist oder die Weltleitwährung ist, wo ein bisschen Fragezeichen entstehen. Insofern ist beim Gold ein bisschen Nachfrage von dieser Seite her getrieben. Wir selbst haben auch im vergangenen Jahr noch und sind auch jetzt noch ein bisschen vorsichtiger allokiert, haben einen relativ hohen auch noch Cash-Anteil, weil wir auch der ganzen Sache noch nicht so richtig getraut haben. Aber trotzdem bleiben wir in Aktien investiert und finden auch weiterhin, dass Aktien einen gewichtigen Beitrag leisten müssen bei jeder Portfoliobildung. Und das soll auch 2025 so sein. Und wer weiß, vielleicht dreht sich ja auch langsam 2025 ein bisschen was.
Wenn wir uns jetzt mal genauer die USA anschauen, eure kritische Einschätzung zu der Wirtschaft und dem Aktienmarkt, wie nachhaltig ist denn das aktuelle Wirtschaftswachstum in den USA?
Ja, ich denke, also Wirtschaftswachstum sicherlich eine Herausforderung in diesem Jahr. Wenn man sich jetzt mal die Erwartungen global anschaut, dann lag letztes Jahr schon deutlich unter dem langjährigen Schnitt. Also in den letzten 40 Jahren ist das globale Wachstum bei ungefähr 3,5% gewesen. Global war es im letzten Jahr eher 2,7%, soll sich jetzt in diesem Jahr nochmal leicht abschwächen. Und davor sind auch nicht die USA gefeit. In den USA haben letztes Jahr ungefähr 2,8% Wachstum gehabt. Das soll jetzt nochmal in diesem Jahr deutlich zurückgehen auf 2,3%. Wie nachhaltig das ist, wenn man jetzt schaut, was die neue US-Regierung plant, kann man, und das ist auch die Erwartung jetzt, wenn man sich die Bewertung am Kapitalmarkt anschaut in den USA, das hat natürlich viele Treiber, nicht zuletzt auch der KI-Hype, aber geht man davon aus, dass von der politischen Seite eher wachstumsstützende Maßnahmen zu erwarten sind, Stichwort Steuersenkungen zum Beispiel. Ich will nicht prognostizieren, ob jetzt diese 2,7% eintreten in diesem Jahr, wo momentan der Konsens liegt. Aber wenn man sich die Bewertung anschaut am Kapitalmarkt, dann finde ich das schon momentan ziemlich sportlich.
Ja, die US-Wirtschaft, das ist vielleicht noch ein Punkt, überrascht uns eigentlich immer wieder, hat uns auch in den letzten Monaten. Wir haben so die ersten Warnzeichen eigentlich zu entdecken geglaubt und die sind auch ohne Zweifel da. Ich glaube, momentan ist so ein bisschen Goldilocks-Szenario eingepreist bei den US-Aktien. Dass also alles gut wird. Die Inflation kommt weiter runter, gemächlicher als man gedacht hat, aber sie kommt runter. Und der Arbeitsmarkt oder die US-Konjunktur insgesamt, der US-Verbraucher bleiben positiv gestimmt. Da so ein paar kleine Cracks in diesem Bild glauben wir zu entdecken. Und das macht auch die Analyse momentan so schwierig, weil es sich in den Zahlen dann immer wieder anders herausstellt. Die Arbeitsmarktdaten anfangen, Januar bekommen gehabt, die waren wieder eine positive Überraschung, da ist überhaupt noch nichts, was sich da gezeigt hat. Es zeigt sich, die US-Wirtschaft ist an sich, für sich genommen, ungeheuer beweglich und hat natürlich auch so ein paar Wachstumstreiber. Und, Jörg hat gerade das Wort KI mit in den Mund genommen. Es ist ganz selten, dass man dieses Wort in letzter Zeit hört. Aber das ist bei den USA wirklich eben ein Wachstumstreiber. Viele vergleichen das so ein bisschen mit der Dotcom-Situation rund um den Jahrtausendwechsel. Da hatten wir auch wie jetzt zwei Jahre, also da hatten wir 98, 99 das erste Mal mehr als 20% Wachstum beim Aktienmarkt in jedem Jahr. Das hatten wir dieses Mal auch, 2023 und 2024. Damals hat es 5 Jahre lang gehalten, bis die Blase geplatzt ist. Ich glaube, wir sind in einer deutlich schnelllebigeren Zeit, aber es ist nicht auszuschließen, dass die Blase noch ein bisschen weiter sich füllen wird und dass fundamental vom US-Wachstum da noch ein paar positive Impulse dazu kommen. Aber wir werden vorsichtiger.
Ja, da gibt es ja auch sicherlich einige Risiken, die sich ergeben aus der aktuellen Geld- und Fiskalpolitik, oder nicht?
Ja, definitiv. Also wenn man jetzt zum Beispiel schaut, vergangene Woche, wie die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen nach oben geschossen sind, das war sicherlich dadurch getrieben, dass man sich nicht ganz so sicher ist, ob die Inflation gebändigt ist und was die Maßnahmen der US-Regierung eben möglicherweise für Auswirkungen auf das Wachstum haben wird. Und das hat natürlich auch zu entsprechend dann ziemlichen Rückgang an den Aktienmärkten geführt. Und ich glaube, dass neben dem Wirtschaftswachstum ganz wichtig auch das Thema Staatsverschuldung in den USA ist. Wir hatten es ja auch eingangs als eine der großen Herausforderungen erwähnt und Trump wird alles darauf setzen, dass das Wirtschaftswachstum weitergeht, denn das macht jeder glücklich. Er muss halt nur die Inflation im Blick haben. Ja. Und da wird ihm auch die US-Notenbank, die ja jetzt auch schon angekündigt hat, die Zinsen nicht so schnell zu senken, wie das noch vielleicht ein paar Monaten antizipiert war. Also mittlerweile werden in den USA nur noch 1 bis 2 Zinssenkungen ab der Hälfte des, ab Juni, also ab Mitte des Jahres erwartet. In Europa sind es bis zu 4 Zinssenkungen. Also die Notenbank, die kämpft da ein bisschen gegen Trump, weil sie eben sieht, dass diese Maßnahmen wahrscheinlich inflationstreibend sein werden. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, neben dem Wirtschaftswachstum auch auf die Staatsverschuldung zu achten. Denn das, was die Regierung plant, wird im Zweifel eher zu einer Ausweitung des Defizites führen. Und seit Corona sind die Defizite sehr, sehr stark angestiegen global. Also wir haben im Euroraum eine Schuldenquote von 90% zum Bruttoinlandsprodukt. Angeführt von Italien, Spanien, Frankreich mit deutlich über 130, 140% und auch die USA, die liegen mittlerweile bei über 100%. Ja. Gerade erst wurde die Schuldenbremse in den USA nochmal aufgehoben und beziehungsweise wieder angehoben. Also ich weiß gar nicht, was da gebremst wird. Das ist ja fast schon immer vorprogrammiert, dass das alle paar Jahre wieder einmal durch den Kongress geht und dann durchgewunken wird. Ich bin der Überzeugung, dass in den nächsten Jahren die nächste Krise eine Staatsschuldenkrise sein könnte. Noch geht es gut, noch bestraft der US-Kapitalmarkt die hohe Verschuldung des US-Staates nicht mit höheren Renditen. Aber wenn das irgendwann mal kippen sollte und strukturelles Misstrauen in dieser Haushalts- oder ein Druck vom Markt entsteht, dass sich dieser Haushalt konsolidieren muss, ich glaube dann, und wenn dann die Renditen steigen, das glaube ich, könnte ich mir vorstellen, ist die nächste große Krise. Wie gesagt, sie steht nicht vor der Tür, aber ist etwas, was man auf jeden Fall in den nächsten Jahren auf dem Schirm haben sollte.
Ja, wenn man die Ratingagenturen, ich weiß gar nicht mehr genau auswendig welche, aber es sind 3 große, also ich weiß, welche 3 großen es sind. 2 davon haben das AAA bei den US-Staatsanleihen schon weggenommen. Eine hält es noch, ich glaube, es wäre Moody's, aber ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls, wenn da die dritte kommt, die auch noch das AAA wegnimmt, also die höchste Bonität wegnimmt, wird es noch mehr Anleger geben, die zögerlich werden. Und es sind mittlerweile ja schon zunehmend ausländische Anleger, die US-Staatsanleihen aufkaufen. Insofern ist da durchaus, wie der Jörg eben richtig skizziert hat, ein bisschen Gefahr im Verzug. Was heißt das dann? Wenn die Renditen steigen, bedeutet das immer auch eine immer bessere Alternative auf dem Anleihemarkt, den aktuellen neuen Anleihen zu Aktien. Denn du kriegst, wir haben jetzt Anfang Januar schon mal wieder 4,8% Rendite erzielt gehabt auf eine US-10-Jährige. Da muss man bei manchen Aktien schon genau gucken, um die 4,8% zusammenzukriegen. Und das kriegt man auch noch für eine vergleichbare Sicherheit. Jetzt haben wir genau den Kreis ein bisschen geschlossen, wo sich die Katze selbst in den Schwanz beißt. Weil wenn die Sicherheit nicht mehr da ist, sind diese 4,8% vielleicht auch doch nicht mehr ganz so viel wert. Aber es ist ein Thema und die Renditen würde ich persönlich 2025 stets sorgsam im Auge behalten.
Wenn ich da kurz ergänzen darf, das ist ein spannender Punkt, den der Klaus anspricht, diese sogenannte Risikoprämie. Also werde ich eigentlich für das Risiko, dass ich in Aktien in den USA, wohlgemerkt, also auf den S&P 500 bezogen, eigentlich adäquat entlohnt. Und diese Risikoprämie, also die Differenz zwischen der Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe und der Rendite der Gewinnrendite, also das inverse KGV des S&P 500, ist aktuell negativ. Das ist erstmals wieder der Fall seit der Dotcom-Bubble. Also wirklich, du wirst bestraft dafür, dass du dass du in einen S&P 500 investierst. Ja. Das, glaube ich, spricht Bände für die aktuelle Bewertung, auch wenn man sich den Warren Buffett-Indikator anschaut. Sehr beliebtes Maß, um die Bewertung des US-Kapitalmarktes, des US-Aktienmarktes einzuordnen. Der hat einen absoluten Höchststand erreicht. Und das ist aus einer Chance-Risikosicht in meinen Augen schon, muss man sich fragen, ob man da jetzt investieren möchte oder ob es vielleicht nicht anderswo attraktivere Einstiegschancen gibt zu attraktiveren Bewertungen. Denn wenn ich mir den Chart dieses Warren Buffett-Indikators anschaue, zwischen 2000 und heute, Geld wurde dort verdient, wenn die Bewertung sehr, sehr niedrig war. Beispielsweise nach der Dotcom-Blase, beispielsweise nach der Finanzkrise. Aktuell ist der aktuelle absolute Höchststand erreicht und da ist es für mich nur logisch, da eher vorsichtig zu sein. Wobei man natürlich auch bei der Bewertung berücksichtigen muss, dass es eben von sehr wenigen Tech-Aktien getrieben ist. Vielleicht wollen wir da kurz ganz drüber sprechen, denn wenn man diese Werte herausnimmt, dann ist die Bewertung auch schon wieder eine andere. Das heißt auch, nur weil der Markt auf der Metaebene als teuer bewertet ausschaut und auch teuer bewertet ist, heißt das nicht, dass es unter der Hand in der zweiten Reihe sehr attraktive, gute Unternehmen gibt, aber vielleicht nicht eben die, die in der ersten Reihe stehen, sondern eben die, die man erst nach mit etwas Suchen findet.
Das ist ja auch genau unser Ansatz noch und warum Stockpicking doch irgendwo auch eine Rechtfertigung in unseren Augen hat, denn wie Jörg eben sagte, auf der Metaebene sieht es alles sehr teuer aus und wenn man in die Werte weiter reingehen möchte, die bislang so gut gelaufen sind, dann könnte das schon sehr risikoreich sein, aber es gibt in der Ebene darunter Werte zu entdecken, bei denen sämtliche unsere Ampeln auf grün springen, was so die Qualitätskriterien angeht und die gleichzeitig eine vernünftige Bewertung aufweisen, sodass man da durchaus auch noch, wenn es sagen Perlen, aber gute Werte entdecken kann, auch im US-Markt.
Jetzt hattet ihr ja schon mal anklingen lassen, dass der europäische Aktienmarkt eine Alternative sein kann vielleicht zu globalen Märkten. Welche Faktoren sprechen denn derzeit für europäische Aktien gegenüber anderen Märkten, insbesondere jetzt den USA, die wir ja gerade besprochen haben, oder auch Asien?
Also anführen würde ich da vor allem die Bewertung. Wir haben jetzt über die sehr hohe Bewertung des US-Marktes gesprochen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Europa eben deutlich attraktiver bewertet ist. Hat natürlich auch ein paar größere Herausforderungen, diese Region, aber aus einer Bewertungssicht deutlich attraktiver. Und auch hier gibt es natürlich, also in Deutschland, aber auch im europäischen Kontext, ich denke da an die Schweiz, ich denke an die Niederlande, ich denke auch an Frankreich oder Großbritannien, da gibt es wirklich auch sehr, sehr viel Qualität, die deutlich attraktiver bepreist ist. Und deswegen glaube ich, ist es sinnvoll, hier als Investor nicht dem Herdentrieb quasi nachzugeben und all in US-Aktien zu gehen. Das ist erstaunlicherweise der auch für 25 von vielen institutionellen Investoren, wenn man zum Beispiel Umfragen der Bank of America liest, immer noch auch für 25 der große Trade, also in US-Aktien zu sein. Mag sich auch fortsetzen, also eine Glaskugel haben wir natürlich nicht. Wir werden es Ende des Jahres sehen, wer recht hatte, aber ich glaube, es macht Sinn, wenn man sich gegen so einen Konsens, der auf US-Aktien setzt, vielleicht auch mal dagegen stellt und sagt, hey, es gibt viel Qualität auch auf diesem Kontinent. Und Deutschland ist natürlich, hat nochmal eine ganz besondere Rolle, weil Deutschland aus Bewertungssicht und auch wie es dem Land an sich geht, jetzt auch im europäischen Vergleich, momentan so ein bisschen der kranke Mann Europas ist zum zweiten Mal in der Geschichte. Und hier gibt es auch hierzulande viele spannende Unternehmen.
Hinzufügen würde ich vielleicht bei Jörg noch auch so eine gewisse Sentiment-Momentum-Betrachtung des Ganzen. Das Sentiment gegenüber Europa und Deutschland im Speziellen ist derart negativ momentan, dass es ja auch zu einer gewissen Abstrafung geführt hat. Gerade auch, wenn man sozusagen auf unsere klassische Spielwiese der Mid- und Small Caps geht, weil man da einfach gesagt hat, die sind stark in einem sehr schwachen Umfeld unterwegs. Ich glaube, da kann nicht mehr viel obendrauf geschlagen werden. Insofern, Sentiment könnte drehen. Da, bedarf es natürlich auch tatsächlich Reformen oder irgendwelchen Verbesserungen. Die muss man dann auch in den Zahlen erstmal zumindest ansatzweise erkennen. Das kann dann aber relativ schnell gehen. Und wenn dann das Sentiment dreht und die positive, die günstige, attraktive Bewertung gegeben ist, dann ist es eigentlich eine Mischung, die dafür spricht, dass Europa zumindest gute Startchancen hat am Start, am Beginn vom Jahr 2025.
Aber ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall jetzt dann auch nochmal, ihr habt schon angesprochen, auf Deutschland zu schauen, weil ich sage mal, unsere Anleger, klar, die sind natürlich auch sicherlich USA oder Tech fokussiert, das ist, glaube ich, ganz logisch, aber Deutschland ist natürlich immer noch der Home-Turf, ne? Also die große Schar der Anleger, die legt halt lokal an, ne? Jetzt schaut man sich die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts an, gerade wenn man das mal so ein bisschen im globalen Vergleich sieht. Ja, da sieht es ja im Moment eigentlich eher düster aus. Wie seht ihr das?
Ja, definitiv, das erkennt man in den Zahlen. Ich sagte eben, Deutschland, kranker Mann Europas zum zweiten Mal. Wir haben, und das ist auch nicht erst seit gestern so, also wenn man jetzt seit Corona, seit dem extremen Kurs Zinsschock Ende 21, hat es natürlich die Nebenwerte ganz besonders getroffen. Also und jetzt ist es der Wirtschaftsstandort Deutschland, der auf die Bewertung schlägt. Also wir haben einen Zinsschock gehabt, wir haben den Beginn des Ukraine-Kriegs gehabt. Und seit 2 Jahren haben wir jetzt die fehlende Attraktivität des Standortes Deutschland. Du hast es erwähnt, Michael, den vielen Reformbedarf in diversen Themen, über die wir natürlich auch in den Zeitungen täglich lesen. Ich muss die jetzt, glaube ich, nicht alle benennen. Aber momentan ist die Krise, in dem sich das Land befindet, hausgemacht. Und ich glaube, dass die nächste Regierung, welche immer es auch sein wird, vor allen Dingen eine gute, für Unternehmen sinnvolle Wirtschaftspolitik betreiben müssen wird. Und ja, aktuell sind die Investoren nicht an Deutschland interessiert. Das erkennt man an den Investitionsausgaben, die in das Land reinfließen. Die haben sind massiv eingebrochen verglichen gegenüber letztem Jahr. Und auch die Investitionen von deutschen Unternehmen ins Ausland sind auch massiv eingebrochen. Ist ja logisch, wenn es den Unternehmen schlecht geht, dann investieren sie auch weniger. Das erkennt man auch am Kapitalmarkt natürlich. Bewertungen hat Klaus schon erwähnt, gerade im Nebenwertebereich, also den Unternehmen, die ihren Umsatzanteil maßgeblich in Deutschland haben, sind spottgünstig, so günstig wie noch nie tatsächlich. Kürzlich ist das Kurs-Buch-Verhältnis auf einen historischen Tiefstand von 1 gefallen. Mal zum Vergleich, vor der Finanzkrise war das bei dem Dreifachen. Ja.
Okay.
Und das ist natürlich, das birgt natürlich viele, viele Chancen, aber natürlich auch Risiken. Aber ich glaube, die Chancen überwiegen hier die Risiken. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es nicht trotzdem nochmal 20-30% nach unten gehen kann. Das hat man gestern noch vorgestern gemerkt, als der Biokrafthersteller Verbio, also auch ein an sich grundsolides Unternehmen mit einem erfolgreichen Geschäftsmodell, das auch bereits 60% verloren hatte, mit einer Gewinnwarnung dann nochmal 30% verliert. Also davor ist keiner gefeit, aber so aus einer Chance-Risikosicht sind, glaube ich, in Deutschland momentan die Ampeln eher auf Chance als auf einen weiteren Einbruch. Und ja, vielleicht möchtest du durchaus noch was dazu sagen, falls ich irgendwas vergessen habe.
Ja, mir drängen schon 2 Punkte, die lagen mir schon die ganze Zeit auf den Lippen.
Dann raus damit.
Das eine ist auf jeden Fall, wir haben sozusagen den positiven Effekt der Schröder-Schönen-Hartz-Reform, den haben wir aufgebraucht. Ich glaube, da muss dringend ein neuer Impuls kommen, damit Deutschland wieder eine gewisse Attraktivität bekommt. Das zweite, dieser enorme Druck, der sich da immer wieder mal aufbaut, der äußert sich dann auch darin, dass wir heute viel häufiger Situationen haben, wo eine Enttäuschung bei einer Aktie, selbst bei einer großen Aktie, selbst bei einer DAX-Aktie dazu führt, dass das Papier an einem Tag mal 5-10% verliert. Das waren früher außergewöhnliche, wirkliche exorbitante Ereignisse. Das kann heute viel schneller geschehen. Und daran sieht man einfach auch noch, wie nervös und wie unruhig dieser Markt ist und das Sentiment einfach noch sehr, sehr negativ eingestellt ist. Ich habe vorhin gerade, und das ist der zweite Punkt, nur noch mal für eine andere Sache auch mal unser eigenes Engagement angeschaut, weil mich das auch mal interessiert hat, wie wir eigentlich involviert sind. Und wir empfehlen momentan 26 der 40 DAX-Werte zum Kauf. Das sind also 65% etwa. Das ist noch relativ gut. Je weiter man nach unten geht, desto vorsichtiger mussten auch wir werden, obwohl das unser klassischer Bereich ist. MDAX sind wir bei 21 von 50 Werten engagiert momentan oder raten zum Kauf oder halten. Das sind nur noch 42%. Und im SDAX, der klassischen Spielwiese, 21 von 70 Werten schaffen es momentan nur auf unsere Empfehlungsliste. Das hat nichts damit zu tun, dass diese Unternehmen nicht die notwendige Qualität hatten. Vom Qualitätsscreening her hätten das mehr erfüllt, Aber es ist einfach eine Situation, wo man nicht sicher sein kann, dass auch ein sehr, sehr solide arbeitendes Unternehmen, wie beispielsweise der Leasing-Spezialist Grenke, nicht plötzlich auf einmal 30-35% verliert, nachdem das Unternehmen mitteilen musste, dass ihre Risikovorsorge ein bisschen zu optimistisch kalibriert war und deswegen der Gewinn nicht so hoch ausfallen wird, wie erwartet. Darauf reagieren Anleger momentan immer noch extremst allergisch.
Ja, du hast ja gesagt, ne, es muss irgendwie was passieren. Ich meine, wir wollen jetzt keinen Polit-Talk machen hier, ne, aber ich sag mal, wenn ich mir die Parteiprogramme so anschaue oder was sie sich so vorstellen, ich meine, ne, die FDP mit alles ist änderbar, ja, richtig, nur man muss es halt auch machen. Ne? Oder wenn die CDU mit ihrer Agenda 2030, ein Habeck kommt mit Sozialabgaben auf Kapitalerträge, ne, wo man sich fragt, wie kommt er denn jetzt darauf? Also seht ihr denn irgendwie, dass die Wahl, die jetzt kommt, sozusagen diesen Knoten, der so ein bisschen die Wettbewerbsfähigkeit verhindert. Also ne, ist ja auch das Thema Energie, das Thema Steuerlast. Also seht ihr da eine Chance, dass da der Mut da ist oder was glaubt ihr da?
Vielleicht als erstes, man muss vielleicht nochmal sagen, wir sind im Wahlkampf und nicht in der richtigen Wahlperiode schon drin oder Legislaturperiode drin. Im Wahlkampf ist es natürlich, trotzdem müssten Vorschläge in die Richtung kommen, aber thematisiert werden natürlich in allererster Linie die Dinge, die die Wähler interessieren, und da haben wir einen hohen Rentneranteil. Also wird über das Rentenniveau zum Beispiel viel stärker diskutiert als über die Notwendigkeit von Steuersenkungen vielleicht für Unternehmen, ob und wie die sinnvoll und machbar sind. Wovor wir ein bisschen warnen, also wir hätten zum einen, haben wir natürlich die Wirtschaftskraft, wir haben über Schuldenstand vorhin mal ganz kurz indirekt gesprochen. Der deutsche Schuldenstand ist vergleichsweise niedrig, wir sind ja fast noch am Maastricht-Kriterium drin. Und das war mal für deutlich entspanntere Zeiten gedacht. Das heißt, wir könnten uns durchaus auch nochmal einen Doppelwumms erlauben oder wie immer man das Ding nennt, um was für die Unternehmenslandschaft zu tun, wenn denn der politische Wille dazu da ist. Wir wollten auf der anderen Seite aber, müssen wir auch warnen vor einer Situation, in der wir glauben, dass der Staat alles und überall immer richten kann. Ja. Der Staat sollte die notwendigen Voraussetzungen für die Unternehmen schaffen, um vernünftig zu wirtschaften. Dazu gehört in Deutschland vor allen Dingen eine relativ attraktive Steuerlandschaft, da könnte man was tun. Und das Zweite, was eine sehr stark industriebezogene deutsche Wirtschaft brauchen kann, sind vernünftige Strompreise, Energiepreise. Da müsste eigentlich dafür gesorgt werden, dass die international wettbewerbsfähig für unsere Unternehmen sind. Aber, und das ist der letzte Punkt, da kann vielleicht Jörg auch noch was zu sagen, wenn er mag, der Staat ist nicht so der beste Unternehmer. Das haben wir auch festgestellt.
Ja, nein, ich kann mich dem nur anschließen. Teile ich viele Aspekte, die Klaus jetzt aufgezählt hat. Eine Aufhebung der Schuldenbremse, die ja viele fordern, einfach die Schotten aufmachen und das Geld, das der Staat durchaus hätte. Also wir haben, wie gesagt, 65% Staatsverschuldung, europäischer Durchschnitt 90%. Also wir sind da wirklich, was das angeht, beim Wachstum das Sorgenkind, bei der Staatsverschuldung sind wir vorbildlich. Der Musterschüler, genau. Einfach die Schotten aufzumachen, da hätte ich meine Sorge, dass das Geld gut allokiert ist. Und wir schätzen auch bei unseren Unternehmen saubere Bilanzen. Ich glaube, da ist der Staat auch in der Vergangenheit nicht der beste Allokator gewesen. Aber dass wir da einen Reformbedarf haben, das würde ich sofort unterschreiben. Und ich glaube, wenn der Wahlkampf vorbei ist, dann glaube ich, wird auch der Druck immens sein, dass bei der Wirtschaftspolitik ein neuer Ansatz gefahren wird. Und wenn man dem Ganzen, was in den USA momentan passiert, so ein bisschen was Positives abgewinnen möchte, dann wird von dort wahrscheinlich der Druck, Stichwort Steuersenkungen, nochmal auch nochmal Druck auf Deutschland, auch auf Europa ausüben. Auch das Stichwort Regulatorik. Ich bin für Rahmenbedingungen, aber ich bin auch nicht für eine Überregulierung. Also Stichwort Regulatorik und Steuersenkungen, dass da natürlich auch nochmal ein entsprechender Wettbewerb dann aus USA kommen wird, was Attraktivität vom Standort angeht, dass da vielleicht das eine oder andere dann auch nochmal eher bewegt wird hier, weil der Druck so groß ist von draußen. Das ist eine kleine Hoffnung, aber ja, man wird es sehen.
Ja, es bleibt also zusammengefasst echt spannend, was das Jahr so bringt. Wahrscheinlich Chancen, Risiken gibt es immer, ne? Und ich glaube, am Ende, wenn du als Anleger dich breit diversifizierst, dann, glaube ich, kannst du da ganz gut mit umgehen. Jetzt ist es ja so, dass ihr macht ja immer so eine Liste mit Aktien, wo ihr sozusagen so eine Prognose 2025, da sind, glaube ich, 25 Aktien drin, ne, die ihr prognostiziert. Und du hast, Klaus, uns ja eine mitgebracht, die du mal nennen willst, weil sie in euren Augen, vermutet man erstmal, vielleicht nicht doch irgendwie ganz spannend ist.
Ja, ist auch für uns ganz spannend eigentlich, ehrlich gesagt, weil wir haben in dieser Liste eigentlich alle Sektoren oder einige Sektoren wie erwartbar gut vertreten. Industrie, Technologie natürlich vor allen Dingen. Es sind Länder wie USA dabei sehr stark vertreten, aber auch Frankreich, Schweden, eine Schweiz, Spanien. Wir haben Gesundheitstitel drin, aber wir haben auch einen Finanzdienstleister drin. Und das ist eigentlich relativ ungewöhnlich für uns, denn bei Finanzdienstleister verbinden wir meistens nicht mit den besten Kapitalvermehrern, die es da draußen gibt. Aber wir sind auf die Amundi gestoßen. Jetzt die Amundi ist vielleicht, kommt für viele überraschend, gerade wenn man sich den Chartverlauf der letzten 5 Jahre mal anschaut, weil der doch eher von der Seitwärtsbewegung geprägt ist, so über den gesamten Zeitraum hinweg. Aber das Unternehmen, also wie sind wir erstmal hingekommen? Ich habe natürlich hier mit der DWS angefangen. Ich habe mir die Zahlen angeschaut. Der Stefan Hobst, der macht einen richtig guten Job dort eigentlich in den letzten 2 Jahren. Aber da ist eine ganze Menge aufzuholen. Die sind sowohl was die Erträge, da haben wir mit einem langen schwindenden Trend zu kämpfen gehabt, als auch was das Kostenmanagement, die waren sehr, sehr teuer in ihrer Operationen und das müssen sie erstmal langsam wieder gerade biegen. Dann kommen noch so Sachen dazu wie Greenwashing-Vorwürfe und so weiter und so fort. Da werden sie noch eine Weile dran zu knabbern haben. Ja, wenn man eine DWS dann auch nicht unbedingt gut finden kann, so wie wir, dann geht man natürlich als nächstes zum Platzhirschen. Das ist in dem Falle BlackRock. Hatten wir Anfang Januar gerade Zahlen, da hat die Aktie mal mit den $1,000 geflirtet, weil die Zahlen einfach gigantisch sind. Also verwaltetes Vermögen liegt momentan bei 11,6 Billionen Dollar. Nur zum Vergleich mal, eine DWS ist bei knapp einer Billion Euro. Eine Amundi hat es immerhin mit einer klugen Wachstums- und Zukaufstrategie geschafft, das verwaltete Vermögen mittlerweile auf 2,5 Billionen zu steigern. Das war dann zunächst mal so der Ansatzpunkt, dass ich mir gesagt habe, okay, die scheinen ja irgendwas richtig zu machen und sind da in einem gewissen Sweet Spot reingewachsen. Was machen die denn genau richtig? Und dann habe ich mir die Kennzahlen angeschaut und da erfüllen sie eigentlich im Wesentlichen fast alle unsere Erwartungen. Sie haben eine hohe Marge, vor allen Dingen die EBIT-Marge ist mit 47%, knapp 50%, sehr, sehr gut. Sie haben recht gutes Wachstum, EPS-Wachstum von 7%. Das Kapital der Anleger oder das Kapital, das sie einsetzen, das allokieren sie auch recht gut. Ein ROIC von 9 bis knapp 10%. Das ist nicht ganz so viel, aber für einen Finanzdienstleister recht gut. Und sie haben eine sehr attraktive Bewertung. Wenn ich mir das anschaue, was uns mal als zweites dann aufgefallen ist, ist Kostenführerschaft. Ich habe das Thema Kosten schon mal erwähnt. Namundi braucht etwa 52 Cent das Euro Gewinn auf, um was das bleibt also übrig letztendlich, dann oder 48 bleiben dann übrig. Und bei der BlackRock, die braucht etwa 65 Cent, 60 Cent, ist also deutlich weniger effektiv. Auch die machen Anstrengungen, die kommen auch ein bisschen runter. Eine DWS ist jetzt ja auch in dem Bereich 62 bis 64 Cent runtergegangen, aber die Amundi hat da ganz klar eine Kostführerschaft. Beim Wachstum wiederum ist BlackRock unangefochten. Die werden diesen Vorsprung gegenüber dem ganzen Rest der Welt einfach auch noch weiter ausbauen. Und insofern, da kommt aber Amundi ganz gut mit und hält einigermaßen mit. Und was uns letztlich sagen lässt, dass diese Aktie Amundi dieses Jahr ganz interessant sein könnte für Anleger, ist die historisch attraktive Bewertung. Sie wird momentan mit dem etwa 9, in den letzten 2, 3 Tage einiges gut gemacht, fast 10-fachen der künftigen erwarteten Gewinnes bewertet. Es ist im Branchenvergleich günstig. Der Branchenschnitt liegt bei 12, 13 oder sowas. Das ist auch im Vergleich zu ihrem eigenen 10-jährigen Schnitt sehr günstig. Der liegt bei etwa 12. Und wie gesagt, sie wird handelt beim 9 bis 10-fachen. Bei der BlackRock, die ist auch nicht extremst teuer, aber mit einem KGV von 22, der Schnitt liegt bei etwa 18 der letzten 10 Jahre, ist sie doch schon recht weit vorausgelaufen. Und da werden wir ein bisschen vorsichtiger. Amundi dagegen, glauben wir, das könnte eine der Aktien sein, die relativ solid, weil die kommen ja aus dem Bereich Vermögensmanagement und die Höhe des Vermögens, das die Menschen haben, ist natürlich nicht gleich verteilt, aber insgesamt so im Schnitt steigt es Jahr für Jahr. UBS, die machen immer so ein Global Wealth Report, da heißt es so etwa 4% Wachstum weltweites Vermögen. Bei der Bundesbank nach deutschen Zahlen, private Haushalte, das sind sogar 5,5% etwa pro Jahr, die das Vermögen wächst. Also da ist ein stetiger struktureller Nachschub da, der diesen Aktien helfen kann und die Amundi halten wir für die attraktivste.
Naja, also ich sag mal, es ist ja auch Stichwort Erbengeneration, ne? Das heißt, es geht ja auch immer Geld in die nächste Generation. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber da, wo es eben mehr wird, ich meine, auch die müssen was tun. Ich meine, Amundi ist auch einer unserer Kooperationspartner. Das heißt, unsere Kunden können ja auch deren Produkte, die, da sind die auch brutal breit aufgestellt. Ich meine, sie haben auch Luxor übernommen, ne, bei uns eben kaufen. Insofern interessant, dass man sozusagen, ich sag mal, auf die Finanzdienstleister der zweiten Reihe, also nicht nur Bank pur, sondern auch mal Richtung Vermögensverwalter schielt. Wirklich spannend. Ja,
zwei Dinge dazu vielleicht. Das eine, so ein klassischer Fall mal auf den Schaufelhersteller zu setzen, nicht auf das Gold selbst. Und das zweite zum Stichwort Erben. Zum einen wird dann, sagen wir mal, auch Vermögen flüssig gemacht. Also wenn zum Beispiel Häuser verkauft werden müssen, damit die Erben gleichmäßig bedient werden können. Und zum zweiten geht es eben auf eine Generation über, die Anlageprodukten, speziell dem Aktienmarkt oder auch in Kryptowährungen, aber die Anlageprodukten gegenüber sehr viel optimistischer eingestellt ist, als vielleicht das die Altgeneration war.
Ich glaube, unterm Strich kann man ja sagen, es ist für Anleger brutal wichtig, sich zu informieren. Da sind natürlich ihr, sagen wir mal, seid ihr ja an erster Stelle. Jörg, wenn ich jetzt mal schaue, was ihr so alles anbietet, ne? Ihr habt ja den Newsletter, diesen Weekly am Wochenende. Also vielleicht kannst du uns nochmal sagen, also wo hat der Anleger eine Chance, sich zu informieren, dass er eben genau solche, ich sag mal, fundamentalen Informationen bekommt? Wir würden natürlich diese Infos dann auch in die Shownotes verlinken. Vielleicht kannst du das einfach mal ganz kurz zusammenfassen, weil wer sich da weiter interessiert, der soll da ja auch Zugang irgendwie zu haben.
Ja, gerne. Danke für diesen Steigbügelhalter. Ein bisschen Werbung für uns und unsere Marke zu machen. Die Plate Börse, die gibt es schon eine ganze Weile. Unser Plate Börse Musterdepot haben wir 1996 eingeführt. Und was ich jetzt den Zuhörern empfehlen würde, wenn sie sich für das Produkt interessieren, wäre einerseits unser kostenloser Newsletter, die Plate Börse Weekend Edition. Die Anmeldung ist kostenlos und der Link steht in den Shownotes. Und Klaus hatte jetzt eine Aktie aus 25 globalen Aktien vorgestellt, die Amundi. Wer Interesse an den weiteren 24 Aktien hat, viele spannende Werte aus Frankreich, Großbritannien, Schweiz, aber auch den USA dabei. Die kam auch ein Link in den Shownotes, um sich die Plate Börse Prognose für 2025 entweder print oder auch digital zu einem kleinen Obolus zu besorgen. Würde mich sehr freuen.
Ja, dann vielen Dank. Ich glaube, es macht auch total Sinn, dass wir uns im fortlaufenden Jahr, also dieses Jahr, nochmal in der Runde treffen und einfach mal schauen, wie waren denn so die Prognosen oder was ist denn so passiert? Was hat Trump dann doch alles durchgewirbelt oder nicht? Insofern, ja, vielen Dank für eure Insights und ja, bis zum nächsten Mal.
Vielen herzlichen Dank, Michael. Danke, Nina. Und danke, Klaus.
Ja, danke auch von meiner Seite.
Danke euch. Ciao.
Das war's schon wieder. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst und eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform hinterlässt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge beim Börsentalk, der Just Trade Podcast.